Deutschland ist ein Titelland, schrieb einmal der Philosoph der Aufklärung Immanuel Kant. Deutschland ist ein Titelland. Er beobachtete, dass den Deutschen der Titel, die Amtsbezeichnung, der Name und die damit verbundene Würde besonders wichtig ist. Wer sich Professor oder Doktor oder Meister nennen kann, der ist gleich viel geachteter als jemand ohne Titel. Unser Wort Titel ist eine Ableitung von dem lateinischen Wort Titulus. Und die Griechen, die übernahmen es als Titlos. Der genaue Ursprung des Wortes ist unbekannt. Doch vermutlich war mit Titulus bei den Römern zuerst ein beschriftetes Schild bezeichnet. Solche Schilder mit Aufschrift, sie erklären sie, sie informieren, sie bezeichnen Personen oder Gegenstände. Mit einem beschrifteten Schild wurde ein Titel gegeben. Titel. In der Bibel kommt das Wort Titlos nur an einer einzigen Stelle vor. Es gibt nur eine einzige Stelle, wo dieser Titel vergeben wird in der Bibel. Nämlich im Johannesevangelium, Kapitel 19, bei der Kreuzigung von Jesus. Es kommt nur an dieser einen Stelle vor, nämlich als Fachwort für den Kreuzestitel. Der Kreuzestitel ist darum auch die Bezeichnung dieser Predigt, der Kreuzestitel. Wir lesen unseren Predigtext aus Johannes Kapitel 19, die Verse 17 bis 22. Und er selbst, Jesus, trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten. Und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb aber auf eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus, der Nazoräer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Erstens, der Kreuzestitel, geschrieben als Warnung. Die Kreuzigung ist eine der grausamsten Erfindungen der Menschen. Die Todesstrafe durch Erhängen wurde ganz bewusst und ganz gezielt durch die Römer so weiterentwickelt, dass der Bestrafte möglichst lange leiden muss, ohne zu sterben, oder bis zum Tod möglichst lange leiden muss, sodass die Schande möglichst lange sichtbar ist, und die Abschreckung vor den Menschen möglichst groß. Dass das bestialische Ergebnis ihrer Folterfantasien war die Kreuzigung. Die Kreuzigung war das grausamste Todesinstrument, das die Menschen erfunden haben. Der erste Schritt der Kreuzigung ist das Auspeitschen. Wir haben das schon in den vorherigen Kapitel gesehen, gehört. Der Verurteilte wurde so ausgepeitscht, dass bis viele Wunden und ihm große Schmerzen verpasst wurden. Und er vor allem auch ganz öffentlich vor den Leuten entehrt wurde. Und dann gehörte es zur gängigen Praxis bei der Kreuzigung, dass der Verurteilte selbst den Querbalken des Kreuzes, da wo dann seine Arme dran befestigt wurden, vom Gerichtsplatz bis zum Ort der Vollstreckung selbst tragen muss. Also es ist, gilt als relativ gesichert, dass nicht das ganze Kreuz getragen wurde, sondern der Querbalken. Der wurde getragen bis an den Ort der Vollstreckung, wo schon der Pfosten, der senkrechte Pfosten schon in die Erde gelassen wurde und dann der Querbalken mit angebracht wurde. Geschwächt von der Geißelung und von der Folter musste also das Kreuz, dieser Querbalken, mühsam durch die Gassen der Stadt getragen werden. Und man kann sich vorstellen, das war ein ziemlich öffentlichkeitswirksames Schauspiel. Die Menschenmengen der Stadt, sie kamen und guckten an den Straßenrändern und an den Fenstern den Todgeweihten bei ihrem letzten Gang zu. Hier die letzte Todesmeile. Sie tragen dieses Stück Holz, diesen Querbalken auf ihren Schultern zum Henkerplatz. Ein Schild wurde dabei mitgeführt, eine Aufschrift. Entweder wurde sie dem Verurteilten gleich umgehängt oder nebenher getragen. Und auf diesem Schild, da war die Anklage, die Schuld aufgeschrieben. Und am Ende wurde dieses Schild dann an den senkrechten Balken des Kreuzes befestigt, über den Gekreuzigten. Wenn also darauf stand, auf diesem Schild, auf dieser Aufschrift, dieser Titel, wenn darauf stand, Mörder, dann wussten alle Menschen schon in der Straße und später auch dann am Henkerplatz, dieser Mann erfährt diesen grausamen, diesen schändlichen, diesen schmerzlichen Tod, weil er ein Mörder ist, weil er jemanden umgebracht hat. Das ist die gerechte Strafe für seine Missetat. Er ist ein Mörder. Deswegen wird er gekreuzigt. Dieser Kreuzestitel, er wurde also geschrieben als Warnung. Die Verurteilten, sie hatten alle so ein Schild, worauf ihre Schuld stand. Deswegen werden sie gekreuzigt. Das ist ihre Anklage. Lasst euch warnen. Wer raubt, wer mordet, wer einen Aufruhr begeht, der wird auf diese abscheuliche, auf diese grässliche, auf diese schmähliche Art hingerichtet. Der Kreuzestitel, er sollte abschrecken. Wer das Gesetz auf diese Weise bricht, der wird auch so bestraft und hingerichtet werden. So wurde Jesus zwischen zwei anderen Übeltätern hingerichtet. Links und rechts neben ihm, da hingen auch zwei Verbrecher und auch sie hatten ein Schild. Vielleicht stand darauf Mörder oder Aufrührer. Und da in der Mitte, da stand das Kreuz Jesu. Und auch er hat diesen Kreuzestitel über sich. Den Kreuzestitel, geschrieben als Warnung. Zweitens, der Kreuzestitel geplant als Verspottung. Die Aufschrift, die Pilatus auf das Schild setzte, sie war zweideutig. Was schrieb er? Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. Das war der offizielle Titel der Anklageschrift am Kreuz. Das stand als warnender Grund für das Todesurteil Jesu. Und Johannes berichtet uns, die hohen Priester, sie ärgerten sich über diese Formulierung. Sie erkennen darin nicht nur eine Verspottung gegen Jesus, sondern sie verdächtigen auch eine Verspottung aller Juden mit diesem Schild. Ja, eine sarkastische, eine antisemitische Kundgebung auf diesem Schild. Jesus der Nazoräer, der König der Juden. In dem offiziellen Prozess vor dem römischen Statthalter, da erklärte Pilatus den von den Juden angeklagten Jesus dreimal öffentlich für unschuldig. Dreimal wiederholte er, ich finde überhaupt keine Schuld an ihm. Es gibt keine Anklage gegen ihn, die des Todes würdig wäre. Doch die Pharisäer und die Priester der Juden, sie erpressen Pilatus, damit er ihrem Willen nachgibt. Sie erpressen ihn, dass sie ihn verleumden werden vor dem Kaiser. Aber rein rechtlich hatten sie keine triftige Anklage vorgebracht. Sie nannten ihn bloß einen Übeltäter, ohne näher darauf einzugehen. Und als sie dann fürchteten, Pilatus gibt ihn tatsächlich frei, da behaupteten sie, Jesus hätte sich selbst zum König der Juden gemacht. Das greift Pilatus hier spöttisch auf und er nennt Jesus den König der Juden. Und weil es ja auch nichts an Jesus gibt, was die Todesstrafe verdienen würde, schreibt Pilatus lediglich Jesus, der Nazoräer, der König der Juden. Die Obersten der Juden, sie wollen es nicht ertragen. Sie können es nicht ertragen. Nicht mal zum Spott wollen sie, dass dieser Jesus ihr König genannt wird. Nicht mal zum Spott. Zuletzt hatten die Juden für Juden eine schier unfassbare Aussage getroffen. Wir haben keinen König außer den Kaiser. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Wir werfen damit die ganze messianische Königshoffnung des Alten Testaments und der Königsherrschaft Gottes über den Haufen. Wir haben keinen König außer den Kaiser. Mit diesem Jesus wollen wir nichts zu tun haben. Doch da steht nun auf diesem Titelschild Jesus, der Nazoräer, der König der Juden. Pilatus macht daraus einen doppelten Spott. Natürlich verspottet er Jesus damit, den Unschuldigen, den aber doch aus Selbstsucht preisgibt. Und diesen armen, geschlagenen, scheinbar völlig hilflosen, machtlosen, verachteten Mann aus dieser Provinz des unbedeutenden Galiläas, aus Nazareth, den betitelt er als König. Ein Spott, ein Witz, eine Ironie. Aber die Juden erkennen vermutlich zu Recht auch einen zynischen Witz gegen die Juden an sich. Gegen sich selbst. Pilatus macht deutlich, ihr gehört nicht wirklich zum römischen Reich. Ihr habt keine Ehre, keine Macht, keine Würde wie ein Römer. Hier, dieser armselige, dieser schmachvolle Mann, das ist euer König. Das ist euer Haupt, das ist euer Oberster und ihr verdient eigentlich das gleiche Schicksal. Seht her, diesen Nazoräer. Das ist euer König. Er macht sich lustig über das ganze jüdische Volk, indem er diesen verachteten Häftling als König der Juden bezeichnet. Als den Edelsten des Volkes. Und darum drängen die Obersten wieder mit allen Mitteln, Pilatus, ändere diese Schrift. Verändere diesen Titel. Das wollen wir nicht ertragen. Jesus soll als ein Aufrührer, als ein Rebell, als ein Scharlatan, als ein Möchtegern dargestellt werden. Nicht als das Haupt und der Herrscher der Juden. Sie schlagen vor, einfach ein Ich Bin davor zu setzen, damit der Spott allein Jesus selbst trifft. Als hätte er gesagt, ich bin der König der Juden. Tatsächlich hat Jesus so ein Ich Bin-Wort wohlweislich vermieden. Denn er kannte die Missdeutung und die List der Juden. Als die Juden ihn zum König machen wollten, da ist er weggegangen. Es ist bloße Verleumdung, die sie hier begehen. um selber nicht Opfer des Spotts zu werden. Sie wollen nichts mit Jesus zu tun haben. Selbst in der Stunde ihres scheinbaren Triumphs, sie haben es geschafft, Jesus, den Unschuldigen, ans Kreuz zu bringen. Selbst in dieser Stunde ihres scheinbaren Triumphs sind sie nicht bereit, auch nur einen kleinen Kratzer an ihrer Ehre, an ihrem Stolz zu ertragen. Niemand soll sie auch nur im Spott mit Jesus verbinden. Doch Pilatus bleibt bei seinem gewählten Titel. Und es scheint so, als wenn er sie auch ein bisschen rächen will an diesen intriganten, erpresserischen Obersten der Juden. Er sagt, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Basta, es wird nichts mehr geändert. Es bleibt so, wie es ist. Der Kreuzestitel, geplant als Verspottung. Drittens, der Kreuzestitel, gelassen als Offenbarung. Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Es scheint so, als wenn Pilatus' Sturheit, seine Dickköpfigkeit der Grund ist, dass der Titel so belassen wird, wie er hier steht. Doch habt ihr bemerkt, wie ausführlich Johannes berichtet, wie detailliert er hier auf dieses Schild eingeht, wie es entstanden ist, was die Aufschrift ist, diese Änderungswünsche, denen nicht nachgegeben wird. Es ist eigentlich bemerkenswert, dass das ganz Entscheidende in diesem Abschnitt wird nur in einem ganz kurzen Nebensatz erwähnt. In einem ganz kurzen Nebensatz heißt es nur, wo sie ihn kreuzigten. Wo sie ihn kreuzigten. Johannes, er könnte die Kreuzigung an sich nicht weniger dramatisch beschreiben. Dieser kritische, dieser entscheidende Moment wird nur ganz kurz erwähnt und überhaupt nicht länger beschrieben, wie übrigens auch bei den anderen Evangelien nicht. Sie kreuzigten ihn. Dort wurde er gekreuzigt. Die Jünger, sie hatten offensichtlich kein Interesse daran, die schändliche Kreuzigung an sich in all ihren Details ausführlich zu beschreiben. Aber in vielen Details, vor, während und nach der Kreuzigung, da betonen die Evangelisten die überaus große Bedeutung dieses Geschehens. Und Johannes, ihm fällt dabei eben dieses Schild, dieser Titel auf. Und in seiner ausführlichen Beschreibung macht Johannes deutlich, der wahre Grund, warum Pilatus es so geschrieben hat und es nicht mehr änderte, ist nicht sein Zynismus, sein Spott, ist nicht seine Sturheit. Es ist die Wahrheit, die Offenbarung des Ratschlusses Gottes. Glaubt ihr wirklich, dass es Zufall ist, dass dort am Kreuz über Jesus der Titel hing, Jesus, der Nazoräer, der König der Juden? Glaubt ihr wirklich, es war nur ein schlechter Scherz, dass Jesus in seiner Todesstunde als König proklamiert wurde? Nein, Gott hat es so gefügt. Pilatus hat ein Schild geschrieben, aber Gott hat das letzte Wort. Gott hat es so gefügt, dass dieses Schild als Beschreibung des Kreuzesgeschehens hängen bleiben soll. Und es wurde in dieser Form geschrieben und gelassen als Offenbarung der Wahrheit. Durch alle Menschenlüge hindurch, durch alle Intrige und alle Ungerechtigkeit der Menschen hindurch, steht doch da, schwarz auf weiß, Jesus, König. Und hinter diesen Zeilen der Anschuldigung, hinter diesen Worten des Spotts, finden wir die Erfüllung der Verheißung Gottes, die Wahrheit über Jesus Christus. Jesus, der Name bedeutet, Jahwe rettet. Jahwe, Gott selbst, rettet. Und wie rettet er? Indem er wirklich Mensch geworden ist. Jesus, er ist der Nazoräer. Das heißt, dieser Mann aus Nazareth. Jesus wuchs auf in Galiläa, in diesem kleinen Dorf namens Nazareth. Unbedeutend. Ein echtes Dorf. Eine echte irdische Herkunft. Er wuchs auf in Nazareth. Er kam hier aus Nazareth. Aber Matthäus, er schreibt, dass der Name Nazoräer in Gottes Vorsehung auch an eine prophetische Verheißung erinnern soll. In Matthäus 2, Vers 23 berichtet Matthäus, dass Jesus ja schon als kleines Baby dann nach Ägypten fliehen musste. Und als sie aus Ägypten wieder zurückkamen, da heißt es, er kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist, er wird Nazoräer genannt werden. Nun, es kommt in keinen Propheten so direkt wörtlich vor, aber vermutlich soll Nazoräer an das Wort Nezer erinnern. Das heißt Spross. Spross. Und tatsächlich gibt es einige prophetische Verheißungen mit diesem Bild des Sprosses. Zum Beispiel Jesaja 11, da heißt es in Vers 1, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Jesus, der Nazoräer, es zeigt beides an. Seine menschliche Natur. Jesus, er ist aufgewachsen in diesem Dorf in Galiläa, in Nazareth. Aber es zeigt auch seine göttliche Natur. Hier in diesem Nazoräer, diesem Spross, findet sich die Fülle des Geistes Gottes. Er ist der Frucht bringen wird für Gott. Und dieser Gottmensch, er ist König der Juden. Das heißt, er ist das Haupt, er ist der Repräsentant, er ist der Oberste und Herrscher über das wahre Gottesvolk. Dieser König, der Erhabenste, der Würdigste seines Volkes, er wird hier am Kreuz zum Fluch, zum Spott, zum geringsten aller Knechte. An ihm ergeht das Gericht anstelle seines Volkes. Dieser Kreuzestitel, er offenbart die Verheißung Gottes. Es ist die Erfüllung von so vielen Verheißungen der Propheten im Alten Testament. Dieser messianische König, der auftreten wird, dieser Spross, der herrschen wird, der Gerechtigkeit hervorbringen wird. Für sein Volk, für die Sünden seines Volkes. Denn wisst ihr, an diesem Kreuz hing noch eine andere Handschrift. Eine Handschrift, die nicht mit dem natürlichen Auge zu lesen ist. Der Apostel Paulus, er schreibt in Kolosser 2, Vers 14, er, Gott, er hat die Handschrift, das ist diese Anklageschrift des Kreuzes, diesen Kreuzestitel. Er hat die Handschrift gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Hier hängt noch eine andere Handschrift am Kreuz. nicht von Pilatus verfasst, von Gott selbst verfasst. Und sie verurteilt uns Menschen. Da am Kreuz, da wo Jesus der König hängt, da hat Gott auch die Schuldschrift des ganzen Gottesvolkes geheftet. Jesus, er ist die Erfüllung der messianischen Königshoffnung, aber auch die Erfüllung der priesterlichen Opfer. Am großen Versöhnungstag in Israel, da wurde die Sünde des Volkes stellvertretend auf ein Opfertier übertragen. Und das Sündopfer, es wurde dann draußen, außerhalb des Lagers, außerhalb der Stadt, verbrannt. Und das Blut wurde in das Heiligtum gebracht. Johannes beschreibt, dass Jesus hinausging mit dem Kreuz. Er ging hinaus. Diese Schädelstätte, Golgatha, sie war nahe bei der Stadt, aber draußen, außerhalb des Lagers. Vermutlich ein Felsen, Golgatha, ein Felsen, der optisch einem runden Schädelkopf ähnelte. Darum nannten sie es Stätte des Schädels, Schädelstätte, Golgatha. Auf diesem Todesschädel, da steht das Kreuz. Der Kirchenvater Ambrosius, er beschreibt, die Form des Kreuzes ist das eines Schwertes, mit der Spitze nach unten. Oben ist der Griff zum Himmel gerichtet, als ob es in der Hand Gottes ist. Und unten zeigt die Spitze auf die Erde, als ob es den Kopf der alten Schlange des Teufels durchdringt. Das Kreuz ist ein Zeichen der Offenbarung Gottes. Hier zeigt sich der Heilsplan Gottes. Hier zeigt sich die Rettung, der ewige Gnadenbund. Jahwe rettet. Gott selbst, Gott persönlich, er rettet durch den Gottmenschen aus Nazareth, der als König des gläubigen Volkes die Strafe auf sich nimmt. Der Gerechte für Ungerechte. Und so zermalmt er der alten Schlange den Schädel. So besiegt er den Fluch seit Menschengedenken. Ja, Gott hat den Kreuzestitel und auch das Kreuz selbst auf der Schädelstätte gelassen als Offenbarung der Wahrheit. Als Offenbarung des Heilsplans Gottes, als Zeichen der einzigen Erlösung von Schuld und Sünde. Hier wurde der wahre Schuldschein getilgt. Die wahre und gerechte Anklage gegen Sünder bestraft. Jesus starb für die Seinen. Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Der Kreuzestitel, gelassen zur Offenbarung. Und viertens, der Kreuzestitel, genutzt zur Verkündigung. Der Kreuzestitel wird aufgeschrieben in drei Sprachen. Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. In allen drei Sprachen wird Jesus als der König betitelt. Denn jeder sollte es lesen. Jeder sollte es verstehen. Jeder sollte es erkennen können. Hebräisch war die religiöse Sprache. Im Hebräischen hat Gott die Aussprüche, die göttlichen Aussprüche und Verheißungen und Prophezeiungen seinem Volk geschenkt. Hebräisch war die Sprache der Religion, die Sprache des Glaubens. Lateinisch war die offizielle Amtssprache der Politik. Die Römer, die Machthaber, sie sprachen Lateinisch. Und Griechisch war die internationale Sprache der Kultur und Wissenschaft. So wie heute Englisch als internationale Sprache gilt, war damals Griechisch die internationale Sprache. Jeder, der Handel trieb, jeder, der irgendwie sich etwas machte auf Kultur,
oder Philosophie, Wissenschaft, Theater, all das war verbunden mit der griechischen Sprache. Die Kreuzigung, sie fand während der Passahzeit statt. Passa war eine Festwoche. Und das Passafest war eines der drei großen Pilgerfeste. Zum Passa kamen daher sehr viele Juden aus vielen Ländern und aus Provinzen nach Jerusalem. In dieser Zeit quoll die Stadt förmlich über. Hier waren Menschenmassen aus allen Richtungen der Welt. Hier kamen zusammen die gebürtigen Juden, die natürlich Hebräisch lesen konnten, die Besatzungsmacht der Römer, die erstmal ordentlich Soldaten aufstockten, um für Ruhe zu sorgen, die sprachen Latein und viele Juden, aber auch Proselyten, also ursprünglich Heiden, die zum Judentum konvertierten, aus allen Gebieten des Römischen Reiches. Sie sprachen zumindest diese internationale Handelssprache Griechisch. Damit konnte man sich überall verständigen. Pilatus erschreibt diesen Kreuzestitel so, dass gewährleistet wird, jeder Mensch, egal ob Jude, ob Römer, ob Grieche oder sonst woher, jeder Mensch, der in Jerusalem war zu dieser Zeit, er konnte lesen, was dort am Kreuz stand. Jeder Mensch, er konnte lesen und verstehen, Jesus, der Nazaräer, König der Juden. Dieses Schild, das Pilatus geschrieben hat, dieses Schild war die erste schriftliche Verkündigung. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn man so will, das erste schriftliche Evangelium. Jesus aus Nazareth ist König. Dieser grausam verachtete und hingerichtete Mensch ist der wahre König des Gottesvolkes. Er ist der Messias. Und wir wissen es nicht genau, aber es ist durchaus denkbar, dass dieses Schild zum Anlass wurde, dass ein Verbrecher, der neben Jesus gekreuzigt wurde, anfing, darüber nachzudenken, kann es sein, dass dieser Jesus wirklich König ist? Vielleicht hat dieser eine Verbrecher neben Jesus das Schild selbst gelesen oder er hat gehört, wie unter dem Kreuz einige es laut vorgelesen haben. Jesus, der Nazaräer, König der Juden. Auf jeden Fall berichtet uns Lukas, dass sich einer der Verbrecher, die neben Jesus gekreuzigt wurden, an Jesus wendet, in allem Schmerz, in aller Qual. Und er sagt, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Königreich kommst. Und Jesus verspricht ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Vielleicht gebrauchte der Herr schon während der Kreuzigung diese Schrift zur Verkündigung der Königsherrschaft Jesu, um eine Seele zu retten. Der Kreuzestitel in all seiner Doppeldeutigkeit, in all dieser Doppeldeutigkeit der Motive und Gedanken, er ist im Ratschluss Gottes ein Zeichen der Mission, der mehrsprachigen Verkündigung von Jesu Namen, Wesen und Amt. Hier wird alle Nationen verkündet und sichtbar hoch auf einem Pfahl, hoch aufgeschrieben, Jesus, König der Juden. In Jesaja 11, diesem Kapitel von dem Spross, da heißt es ab Vers 10. Und an jenem Tag wird es geschehen, der Wurzelspross Isais, der als Feldzeichen der Völker dasteht. Nach ihm werden die Nationen fragen. Und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand erheben, um den Rest seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen aus Assur und Ägypten, aus Patros und Kusch, aus Elam und China und Hamat und von den Inseln des Meeres. Und er wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten und die Vertriebenen Israel zusammenbringen und die zerstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Jesus hängt da, da am Kreuz, erhöht wie so ein Feldzeichen, auf das alle Völker auf ihn blicken sollen. Da hängt er. Und es steht, dieser Kreuzestitel, geschrieben in den drei Sprachen, um alle Vertriebenen Israels wieder zusammenzubringen. Aus allen Heidenvölkern soll das wahre Israel Gottes zusammenkommen. Alle Erwählten, aus allen Sprachen, Nationen und Stämmen und Ländern. Und der Kreuzestitel, er demonstriert, dieses Zeichen ist für alle Völker. Für Juden, für Römer, für Griechen, für alle Welt. Seht hier, Jesus ist der König der Gläubigen, der wahren Juden aus allen Völkern, die Gott in Wahrheit und Geist anbeten. Der Kreuzestitel genutzt zur Verkündigung. Wir wollen einige wenige Anwendungen daraus ziehen. Erstens, lass dich warnen. Lass dich warnen. Der Kreuzestitel, er zeigt die Schuld an zur Warnung der Menschen. Wir wissen, Jesus war unschuldig. Es konnte keine echte Anklage gegen ihn erhoben werden. Aber dennoch sehen wir am Kreuz eine deutliche Warnung und sie lautet, Sünde verdient Strafe. Sünde verdient grausame Todesstrafe. Am Kreuz wurde wirklich echte Sünde bestraft. Ja, tatsächlich. Das Kreuz war nicht einfach nur ein Verfahrensfehler. Es war nicht nur eine daneben gegangene Intrige der Menschen. Am Kreuz wurde wirklich echte Sünde bestraft, und zwar gerechtermaßen. Doch die Richter waren nicht die Römer und auch nicht die Obersten der Juden, nein, der Richter war Gott. Am Kreuz hat der ewige und gerechte Gott die Todesstrafe für Gesetzesbruch verlangt und vollstreckt. In Jesaja 53, in diesem Gottesknechtslied, da heißt es, es gefiel Jahwe, ihn zu zerschlagen. Das ist, was hier am Kreuz geschieht. Das Kreuz war ein vorweggenommenes Gericht Gottes. Jesus, der König, hat für sein Volk die Schuld vor Gott auf sich genommen. Er hat sich schlagen lassen. Doch damit ist nicht das ganze Gericht Gottes aufgehoben, wie es einige so gerne hätten. Es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. In diesem Leben laufen die Menschen alle mit Schildern herum. Ist euch das mal aufgefallen? Viele tragen das Schild in ihren Gedanken oder auch auf ihren Worten. Ich bin Optimist, es wird schon alles gut gehen. Ich warte einfach mal ab, was nach dem Tod kommen wird. Oder andere, sie tragen das Schild durch die Straßen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit mir. Ich denke, ich bin ein guter Mensch. Auf einigen Schildern lese ich aber auch, keiner hat das Recht, mich zu richten. Ich mache, was ich will. Oder kennt ihr das Schild? Ich glaube an keinen Gott, darum gibt es auch keinen Richter. Menschenmassen laufen mit solchen Schildern durch die Straßen Deutschlands. Mit solchen Titeln in diesem Titelland. Auch in Wetzlar und in Aslar. Doch die wichtige Botschaft der Bibel und die wichtige Botschaft des Kreuzes, sie ist, wir können unser Schild gar nicht selber schreiben. Wir können es nicht selber schreiben. Lass dich warnen. Wer Jesus nicht zum König, zum Haupt, zum Stellvertreter hat, der sieht am Kreuz, was er selbst verdient. Der sieht am Kreuz ein Bild eines Gerichts, das ihn noch erwartet. Wenn über dir nicht geschrieben steht, Jesus der Nazoräer, König der Juden, wenn Jesus nicht sein Schild und seinen Namen über dein Leben setzt, durch die Gnade Gottes, dann lass mich dir heute Morgen sagen, was schon jetzt auf deinem Schild steht. Lügner, Betrüger, Ehebrecher, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütiger, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern ungehorsamer, unverständiger, treuloser, liebloser, unbarmherziger und so viele andere Titel. Das steht auf deinem Schild, wenn Christus nicht dein König ist. Und in Römer 1 haben wir gelesen, dass jeder, der das Recht Gottes kennt, eigentlich weiß, dass diejenigen, die so etwas tun, dass diejenigen, die solch ein Schild über ihrem Leben tragen, des Todes würdig sind. Du verdienst den Tod. Das ist, was Gott dir am Kreuz zeigt. Auch du verdienst den Tod. Du Mensch, wer du auch bist, du verdienst den Tod, weil du schuldig bist vor Gott. Weil du das Gesetz Gottes nicht gehalten hast, trägst du einen Kreuzestitel, einen Todestitel. Wenn über dir nicht Jesu Name steht, dann lass dich warnen, kein anderer Titel rettet dich vor dem Tod. Du magst Professor, Doktor oder sonst was sein, kein anderer Titel rettet dich vor dem Tod. Zweitens, vertraue dem König. Dort am Kreuz hat Gott ein Feldzeichen aufgerichtet. Ein Zeichen, auf das wir gläubig schauen sollen. Wie damals die Israeliten auf die erhöhte Schlange schauen sollten, die Mose anfertigte, dieses Zeichen von dem Fluch, von dem Gericht Gottes. So ist auch Jesus erhöht am Kreuz. Jesus ist für jeden, der glaubt, der ihm vertraut, der sich Jesus als dem König unterwirft, zum Sündenbock geworden, zum Prügelknaben, zum Stellvertreter. Und dafür ist er mitten unter die Verbrecher gekommen. Links und rechts neben ihm Verbrecher, gekreuzigt, des Todes würdig. Sie geben es selber zu. Und Jesus, sein Kreuz, kam in die Mitte. Johannes sagt, Jesus aber in der Mitte. Jesus aber in der Mitte. Jesus ist ein Retterkönig für Sünder, für Verbrecher, für solche, die erkennen, ich habe das Gericht Gottes verdient. Wehe mir, ich komme um. Jesus tritt nicht zu denen, die glauben, sie sind gerecht. Nicht zu denen, die glauben, sie sind gut und verdienen, in den Himmel zu kommen. Nein, er kommt zu den Sündern, die erkennen und bekennen, Gott, bitte sei mir, dem Sünder, gnädig. Da tritt Jesus mit seinem Kreuz in die Mitte. Da nimmt er die Stelle ein. Vertraue auf den König. Das bedeutet, lass Jesus in deine Sünde hineintreten. Zeige und bekenne Jesus deine unreinen Gedanken, deine lieblosen Worte, deine dunklen Geheimnisse in deinem Herzen. Lass Jesus in deine Mitte treten. Zeige ihm deine Schildersammlung, deine Verbrechen, die du angesammelt hast. Nur das Kreuz Jesu kann die Anklage gegen dich durchkreuzen. Nur das Schild des Namens Jesu kann deinen Todestitel ersetzen. Darum vertraue dich ihm an. Lass Jesus in deine Mitte kommen. Vertraue dem König, bekenne deine Schuld und auch als Christ tue täglich Buße. Bekenne deine Sünden jeden Tag und hoffe und vertraue auf Jesus jeden Tag neu. Als deinem König. Denke daran, am Kreuz offenbart Gott nicht nur seine Gerechtigkeit, sondern auch seine Gnade, einen Ausweg für Sünder. Gnade, Vergebung für Todeswürdige. Jesus Christus, der Gottmensch, König der Gläubigen. Vertraue ihm. Lass Jesus in deine Mitte kommen. Lass ihn zum Mittelpunkt deines Lebens werden. Zum Mittelpunkt deiner Sehnsucht, deines Ziels, deines Strebens und Eiferns, deiner Kraft, deiner Zeit. Gehorche seinem Wort, bete zu ihm, hoffe auf seine Gnade und Kraft. Und ein drittes, trage Titel und Kreuz. Trage Titel und Kreuz. Die Juden in unserem Text, sie konnten es nicht ertragen, dass sie nur irgendwie mit Jesus zusammen verspottet werden. Selbst in dieser Stunde ihres scheinbaren Sieges, wo sie eigentlich alles erreicht haben, was sie in ihren mörderischen Gedanken fabriziert haben, als sie es geschafft haben, Jesus, den Unschuldigen, den Gerechten, ans Kreuz auszuliefern, während Jesus leidend und blutend und voller Schmerz und entwürdigendem Spott am Kreuz hängt, in Todesqualen, da empören sie sich, dass der Kreuzestitel auch ihre Ehre und ihren Ruf ein wenig beschmutzen kann. Wisst ihr, es gibt Christen, die denken ähnlich. Es gibt solche, die nennen sich Christen und die handeln ähnlich. Sie nehmen zwar gerne den Titel Christ an. Sie wollen gerne von dem Tod Jesu Christi profitieren. Sie freuen sich über die Botschaft des Evangeliums, dass Jesus für die Schuld von Sündern gestorben ist. Sie wollen diesen Trost, diese Vergebung, diesen Frieden genießen. Aber wisst ihr was? Die Schmach, dem Spott, den Beleidigungen, den schlechten Ruf vor den Menschen, den der Titel Christ mit sich bringt, in dieser Welt, den wollen sie nicht mit einem Finger anfassen. Den wollen sie nicht eine Sekunde ertragen. Nein, nein, bloß nicht für dumm, bloß nicht für naiv, bloß nicht für weltfremd oder schwach gehalten werden in dieser Welt. Was werden meine Arbeitskollegen sagen? Was wird meine Familie sagen? Sie wollen alle Vorteile des Titels, aber bloß keine Unannehmlichkeiten dazu. Die Bibel, sie mahnt uns sehr, sehr deutlich. Den Titel gibt es nur mit dem Kreuz. Das bedeutet, wer sich ein Jünger Jesu nennen will, wer sich Christ nennen will, wer diesen Namen tragen will, der muss auch gewiss ein Kreuz tragen. Nicht das Kreuz der Sündenschuld, das Jesus getragen hat. Aber Jesus sagt in Matthäus 16, wenn jemand mir nachfolgen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Sein Kreuz auf sich nehmen bedeutet, sich selbst zu verleugnen. Bereit zu sein, auf die Anerkennung der Menschen, auf Freundschaften und Vorteile, auf Bequemlichkeiten in diesem Leben zu verzichten, um Jesu Willen. Ich bin bereit, etwas, was in meinem Leben mir so wichtig war, mein Titel, mein Ruf, meine Bequemlichkeit, ich bin bereit, es in den Tod zu geben, mein Kreuz auf mich zu nehmen, damit ich Jesus folgen kann, damit Jesu Name über mir steht. Damit Jesu Name in meinem Leben aufleuchtet. Sein Kreuz auf sich nehmen in dieser Nachfolge Jesu bedeutet, der Sünde nicht mehr freien Lauf lassen, sondern gegen Lüste und Begierden, gegen falsche Gedanken und Worte und Taten anzukämpfen, auch da, wo es schwer ist. Auch wenn ich sehe, wie viele andere es nicht tun. Auch wenn es manchmal bedrückend ist. Ja, als Christen haben wir ein Kreuz zu tragen. Eine Last zu tragen. Sie ist unbequem. Sie ist anstrengend. Sie ist oftmals schmachvoll in dieser Welt. Aber die Bibel sagt uns sehr deutlich, kein Titel ohne Kreuz. Kein Titel ohne Kreuz. Ein kurzes Beispiel. Als Paulus die Gemeinde der Christen verfolgt, da begegnet ihm Christus. Paulus fällt vom Pferd, er erblindet und Jesus, der Auferstandene, spricht zu ihm. Was verfolgst du mich? Und Paulus, er fragt, wer bist du, Herr? Und Jesus antwortet in Apostelgeschichte 22, Vers 8, ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Jesus stellt sich mit seinem Namen, mit seinem Titel, mit seinem Leben vor die Gemeinde. Paulus verfolgt die Gemeinde, Jesus tritt auf und sagt, ich bin der Nazaräer, Jesus der Nazaräer, warum verfolgst du mich? Mein Titel steht über der Gemeinde. Jesus identifiziert sich mit der Gemeinde. Und dann, einige Jahre später, wird Paulus selbst verhört. Vor dem Statthalter Felix. Und da kommt ein Anwalt der Juden, Tertullus. Und was sagt er über Paulus in Apostelgeschichte 24, Vers 5? Wir haben diesen Mann, diesen Paulus, als eine Pest befunden und als einen, der unter allen Juden, die auf dem Erdkreis sind, Aufruhr erregt und als einen Anführer der Sekte der Nazaräer. Seht ihr? Kaum folgt Paulus Jesus nach, dem Nazaräer, wird auch er verfolgt und verspottet. Als Pest, als Aufrührer, als ein Sektenführer der Nazaräer. Ein Schimpfwort. Ein Schmähwort. Bist du bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen als Christ? Ist der Titel, zu Jesus zu gehören, dir wert, ihm auch wirklich zu folgen? Nun, es ist es wert. Dieses Kreuz in dieser Welt ist zeitlich. Die Freude ist ewig. Die Gemeinschaft mit Christus ist es wert. Der Frieden mit Gott ist es wert. Die Freude der Ewigkeit ist es wert. Doch wir müssen wissen, es gibt keinen Titel ohne Kreuz. Trage beides, wenn du Christus folgen willst. Und als letztes, viertens, bezeuge den Gekreuzigten. Die Botschaft von Jesus, Gott, der Mensch wurde, um Menschen zu erlösen, der König, der Knecht wurde, um Verbrecher zu retten, das ist eine Botschaft, die hinausgehen soll an alle Völker. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geht hin und erzählt es den Gebildeten und den Ungebildeten. Geht hin, erzählt es den Bürgern und den Asylbewerbern. Geht hin, erzählt es den Reichen und auch den Armen, den Moslems und den Juden, den Alten und den Jungen, den Selbstgerechten und den Verzagten. Bezeugt den Gekreuzigten. Lasst uns selbst so ein Schild sein, so ein Kreuzestitel, das in allen lesbaren Sprachen, in Worten, in Taten, in der Predigt, in der Liebe, in der Hilfe, im Vorbild, in der Heiligung. Lasst uns in allen Sprachen bezeugen, Christus ist König. Lasst uns Christus bezeugen im religiösen Umfeld, im staatlichen Umfeld, in der Politik, im kulturellen Umfeld. Lasst uns Christus bezeugen allen Menschen, auf alle Weisen, unseren eigenen Kindern und den Fremden, den Nahen und den Fernen. Wie wir eingangs im Psalm 96 gehört haben, sagt unter den Nationen, der Herr ist König. Sagt unter den Nationen, der Herr ist König. Dazu helfe uns Gott. Amen.